Ja, wir kommen gleich nahtlos zur Predigt heute Morgen. Und als ich den Predigttext sah, den habe ich nicht selber gewählt, sondern wir arbeiten uns ja gerade durchs Markus-Evangelium. Und mir wurde ein Abschnitt zugeteilt. Und als wir das taten oder als Thomas das eingeteilt hat, wussten wir noch nicht, was der Rahmen dieses Gottesdienstes sein würde. Und deswegen, lieber Klaus und lieber Michael, ich habe diesen Text nicht extra für euch ausgesucht, es muss der Herr gemacht haben. Und weil es hier auch um Leitung geht und wie man das ausübt. Ihr könnt mal aufschlagen in Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10 und der Abschnitt, der heute Morgen dran ist, ist ab Vers 35. Markus 10, ab Vers 35. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm, zu Jesus, und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er fragte sie: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass einen von uns an deiner rechten und einen an deiner linken Seite sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sagten zu ihm: Ja, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, aber die Plätze an meiner rechten oder linken Seite zu vergeben, steht mir nicht zu, sondern ist für die, denen es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, begannen sie unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als Fürsten der Nationen gelten, über diese herrschen und die Großen unter ihnen Gewalt über sie üben. Aber so soll es unter ihnen, unter euch nicht sein, sondern wer unter euch groß werden will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste werden will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Dann kamen sie nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menschenmenge, da saß ein Blinder, Bartimäus, der Sohn des Timäus, am Weg und bettelte. Als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, fing er an zu schreien. Und sie rufen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen, er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn rufen. Da riefen sie den Blinden und sagten zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er sein Obergewand ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus fragte ihn: Was soll ich für dich tun? Der Blinde sagte zu ihm: Rabuni, dass ich sehen kann. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Sofort konnte er sehen und folgte ihm auf dem Weg. Diesem Text geht die dritte Leidensankündigung unseres Herrn voraus. Und wenn wir diese Leidensankündigungen lesen und die Reaktionen der Jünger auf die jeweilige Leidensankündigung, dann muss man eigentlich zutiefst erschrecken. Wenn wir zum Beispiel im Kapitel 8 lesen, da hat der Herr Jesus im Vers 31 ihnen gesagt, dass er viel leiden würde, und im nächsten Vers heißt es dann: Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu widersprechen. Das war seine Reaktion: Herr, das widerfahre dir nur nicht. Also weder Ermutigung noch einverstanden sein, sondern Widerspruch. Dann im Kapitel 9, im Vers 33, da hat der Herr das wieder gesagt, oder im Vers 31 schon, hat er von seinem Leiden gesprochen, und dann heißt es im Vers 33, dann kam er nach Kapernaum, also unmittelbar nach diesem Gespräch, und als er im Haus war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und jetzt hätte man ja menschlich erwarten können, dass sie sagen: Unser armer Herr, dass der so leiden muss. Aber nein, was haben sie besprochen? Wer der Größte sei. Und jetzt kommt die dritte Leidensankündigung. Die habe ich nicht gelesen, die war, nehme ich an, letzten Sonntag vielleicht dran. Und da kommen dann die zwei Söhne des Zebedäus und haben nichts anderes zu sagen und sagen, Herr, wenn du in dein Reich kommst, dann wollen wir die großen Kings sein. Deine Co-Regenten rechts und links von dir. Die Jünger hatten also immer noch ihr Programm mit dem Herrn und was der Herr für sie und mit ihnen machen sollte. Sie hatten noch nicht verstanden, dass Dienst für Jesus und besonders Leiterschaft keinen Raum für Selbstverwirklichung lässt. Vielmehr ist immer das Kreuz das Programm seiner Diener. Wie bei unserem Herrn selbst. Aber sie strebten nicht nach dem Kreuz, sondern sie strebten nach einer Krone. Und wir merken, wie verdreht das menschliche Herz sein kann. Ich meine, wir sind natürlich viel besser. Wir würden ja nie so denken. Aber es ist ja alles nur geschrieben, um uns einen Blick in unser eigenes Herz zu geben. Wer waren Jakobus und Johannes? Sie waren leibliche Brüder. Man nannte sie auch die Donnersöhne. Die haben also Schmackes gehabt. Sie werden mehrfach erwähnt, wie sie auch mal gesagt haben, Herr, als gewisse Leute den Herrn nicht aufnehmen wollten, soll mir Feuer vom Himmel fallen lassen. Sie gehörten zum innersten Zirkel unseres Herrn. Manchmal hat er ja von den Zwölfen drei besonders herausgenommen für besondere Anlässe, wie zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung und in anderen Situationen. Und sie bilden auch später unter den Jüngern, unter den Aposteln, hatten sie eine ganz besondere Rolle. Petrus als der Bevollmächtigte unseres Herrn, Jakobus als eine weitere Führungsfigur der frühen Gemeinde und später der erste Märtyrer unter den Aposteln. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Jakobus, der später in Apostelgeschichte 15 das Apostelkonzil leiten würde. Das war dann der Bruder des Herrn. Und Johannes war auch ein wichtiger Lehrer für die Gemeinde geworden. Wir denken an seine drei Briefe und natürlich an das letzte Buch der Offenbarung. Die Jünger hatten tatsächlich die Zusage des Herrn, dass sie mit dem Herrn auf 12 Thronen sitzen würden. Ich meine, das war ja mal Ehre mehr als genug. Und dann waren da zwei, die sagten, ja, ist schon schön, aber wir hätten eben gerne die ganz besonderen Sitze. Wir sehen vielleicht zwei oder vielleicht auch mehr, ich nenne mal zwei Fehlhaltungen. Menschliche Ambitionen sind im Reich Gottes immer sehr gefährlich. Da gab es einen Mann, den nennt man Simon, den Zauberer, der hat Geld geboten, damit er geistliche Gaben erhält, um eine große Nummer zu werden. Da waren die Söhne von Skephas, einem hohen Priester, die dachten, das können wir auch, was Paulus macht, nämlich Dämonen austreiben und wollten ganz groß rauskommen und gingen als Übelgeschlagene vom Feld. Oder Diotrephes, der im dritten Johannesbrief beschrieben wird, der hochgehalten werden wollte unter allen Jüngern und der andere aus der Gemeinde gebissen hat. Es gibt tatsächlich eine Geschichte, so habe ich mir erzählen lassen, dass mal ein Mann, der wollte sehr demütig klingen, der hat zu anderen gesagt, ich glaube, der Herr bedarf meiner. Und dann sagte ein anderer, das hat der Herr Jesus einmal gesagt über jemanden, aber der war ein Esel. Ja, das war eine gute Antwort. Ja, wir können vielleicht denken, braucht mich der Herr? Nein, das tut er nicht. Aber in seiner Barmherzigkeit verwendet er uns manchmal. Sie gingen übers Ziel hinaus. Später würde der andere Jakobus den Jakobusbrief schreiben und sagen, woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch, kommen sie nicht? Daher aus euren Begierden, also die Herrschaft wollen, die Führung wollen, die Wichtigkeit wollen, die Anerkennung wollen, die Ruhm und Ehre wollen, daher kommt's. Das ist der Anlass für alle Kriege dieser Welt und für alle Ehestreitigkeiten und die Streitigkeiten in den Kinderzimmern. Und überall ist das eigentlich das gleiche Problem. Sie gingen übers Ziel hinaus. Ich habe so, als ich den Text las, so ganz unbedarft mal gedacht, na, vielleicht haben sie den Herrn so lieb gehabt, dass sie sagten, Herr, wenn wir in deinem Reich sind, wir wollen dir so nah wie möglich sein. Aber das war offensichtlich nicht ihre Intention, sonst hätte der Herr sie nicht zurechtgewiesen. Die anderen Jünger haben sich aufgeregt. Hätten wir wahrscheinlich auch. Sie haben nur vergessen, was ich vorhin schon sagte, dass sie gar nicht besser waren. Hatten sie nicht gerade eben auch alle miteinander gestritten, wer der Größte sei? Und plötzlich regt man sich über andere auf, die das ein bisschen herausgehoben tun. So heuchlerisch können wir Menschen sein. Sie suchten Ehre für sich statt für ihren Herrn. Das ist immer gefährlich, wenn wir dem Herrn in die Parade fahren. Denn er hat gesagt, ich werde meine Ehre keinem anderen lassen. Und deswegen ist es eine sehr gefährliche Fehlhaltung, wenn wir mit menschlichen Ambitionen handeln. Das ist manchmal bei Eltern nicht anders, denn es gibt einen Paralleltext zu unserem hier im Matthäusevangelium. Und da wird beschrieben, dass nicht die beiden jungen Männer zum Herrn gekommen sind mit diesem Wunsch, sondern ihre Mutter. Ja, ich meine, ihr lieben Mütter, wir haben euch gerade gefeiert zum Muttertag und das ist ja auch gut so. Väter sind da natürlich völlig frei davon, aber manchmal haben Eltern auch Ambitionen für ihre Eltern und projizieren das, was sie sich vorstellen, in die Kinder hinein. Was wir nicht gehabt haben, sollen sie haben, oder? Man hat so seine Vorstellungen, aber es geht nicht um das, was Eltern wollen. Weder Mütter noch Väter, sondern es geht immer um das, was hat der Herr vor. Ich habe an Hannah gedacht im Alten Testament, die auch ein Kind erbeten hat, aber nicht für sich, sondern um ihn dem Herrn sein Leben lang zu geben. Und Abraham hatte einen einzigen Sohn und war bereit, ihn herzugeben. Jetzt könnte man ja so denken, so menschlich, also diese Jungs, die so auftreten, die so eitel sind, die so arrogant sind, die solche Ambitionen haben, die kann man im Reich Gottes nicht brauchen. Und wir hätten sie auf die Seite geschoben. Der Herr aber nicht. Diese Fehlstellung ihres Herzens vereitelt nicht, dass sie später eine leitende Funktion einnehmen würden. Gott wusste schon, wer sie sind. Er kannte ihre Schwächen und er hat sie sogar in die Bibel schreiben lassen. Ich meine, manches denken wir ja nur und sind wir ja froh, wenn das nicht im Gemeindebrief steht. Und da steht sogar in der Bibel, wie sie gedacht haben. Gott würde sie schon dorthin bringen, dass sie passend sind für das Werk Gottes. Aber dazu ging es erst unten durch, wie man so sagt. Petrus musste die schwere Demütigung ertragen, dass er den Herrn verleugnet hat. Sie alle mussten sich schämen, dass sie den Herrn verlassen hatten. Und auch Johannes wurde nicht ohne Verfolgung zu dem Mann, den Gott im Blick hatte. Also Gott sah diese Männer und ihre Begabungen und er hat sie berufen, obwohl er genau wusste, was in ihren Herzen ist. Und dann lässt das zutage treten und dann greift er ein und verändert. Ich habe gerade dieser Tage mit einem Bruder gesprochen, der auch in einem Leitungsdienst ist und der eine schwierige Situation erlebt hat. Und wir sprachen darüber und ich sagte, weißt du, die Rebe, die Frucht bringt, die wird Gott nicht mit Orden behängen, sondern er wird sie beschneiden. Er wird sie reinigen, er wird sie verändern, er wird sie prägen, damit sie mehr Frucht bringt. Das war die erste Fehlstellung, diese Suche nach einer Position. Und dann kommt eine zweite Fehlstellung. Jesus sagt ihnen im Vers 38, könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft worden bin? Und dann sagen sie, und ich muss es jetzt englisch sagen, yes, we can. Das kam mir sofort in den Sinn und wir wissen alle, wer diesen berühmten Satz gesagt hat. Kein kleinerer als, geringerer als Barack Obama. Und er hat es dem Volk nahegebracht. Yes, we can. Also ich glaube, Obama würde sich darüber freuen, über diese Leute, aber nicht unser Herr. Eine der wichtigsten Lektionen, wenn Gott seine Mitarbeiter fruchtbar machen will, ob sie jetzt einen Verein leiten oder Finanzen verwalten bei einer Mission oder ob sie in der Gemeinde mitdienen. Eine der wichtigsten Lektionen, wenn Gott seine Mitarbeiter fruchtbar machen will, das ist die Reinigung von all dem, was die Bibel Fleisch nennt. Das ist die sündige Natur, all die negativen Triebe in unserem Herzen, die Gott verunehren und ihm und anderen Menschen im Wege stehen. Und hier wird das übertriebene Selbstbewusstsein, das übertriebene Selbstvertrauen der Jünger, dieser beiden, hervorgehoben als ein ganz entscheidender Hindernisgrund. Und ich denke, das ist auch tatsächlich das häufigste Problem im Reich Gottes, der Hochmut, diese Überzeugung von sich selbst. Und wie viel Mühe muss der Herr aufwenden? Und manchmal dauert es einen langen Weg, bis ein Mensch begriffen hat, was er zu begreifen hat, dass er die Waffen streckt und erkennt, dass er nichts ist ohne Jesus. Und da lässt Gott auch manchmal nicht locker. Er weiß, was er tut. Und sein Handeln ist dann manchmal schmerzhaft. Aber Gott hat ein Ziel damit. Gott will uns fruchtbar machen. Gott will uns nicht kaputt machen. Gott will uns nicht zerbrechen. Er will uns nicht auf die Müllhalde werfen, sondern er will uns brauchbar machen. Und deswegen hat er diese beiden Jünger ertragen, die das so stolz gesagt haben: Ja, wir können das. Stolz ist ja auch die grundlegende Sünde der Menschheit. Sie begann beim Sündenfall des Satan, der nicht zufrieden war damit, ein wunderbarer Engel zu sein, sondern er wollte in seiner ersten Karrierestufe größer als alle Engel sein. Und in der zweiten Stufe wollte er ein Gott sein. Und auf der dritten Stufe wollte er dem Allerhöchsten gleich sein. Das ist der Stolz des Luzifer gewesen. Und das hat ihm den Fall eingebracht. Und genau das prägt diese Welt. Und wir müssen nicht denken, uns nicht. Wenn Gott zu reden beginnt und uns einen Blick in unser eigenes Herz gibt, dann werden wir sehen, dieser Stolz ist unser Kernproblem. Nicht unsere Kernkompetenz, sondern unser Kernproblem. Dieser Stolz, der sich in Selbstdarstellung zeigt. Herr, wir wollen rechts und links von dir sehen, damit jeder sieht, dass wir die großen Kanonen sind im Reich Gottes. Dieser Stolz, der sich zeigt in arroganter Selbstüberschätzung. Als junger Bibelschüler war ich in Hemberg und da hatten wir eines Tages sehr hohen Besuch, also für unsere Begriffe, das war Bhakt Singh aus Indien, ein sehr bekannter Gemeindegründer. Der hat da gepredigt während einer Freizeit und ich kann ja recht gut Englisch und dann habe ich mitbekommen in einem Gespräch, dass irgendwie der Übersetzer nicht kommen kann. Und keck wie ich war, habe ich gesagt, I could do that. Also ich könnte das machen. Und dann guckt mich einer der indischen Brüder an und sagt, you really can? Kannst du es wirklich? Da habe ich gesagt, it's no big deal. Das ist keine große Sache. Sie haben mich nie gebeten zu übersetzen. Warum? Nicht, weil sie meinen Englischkenntnissen nicht vertraut hätten. Ich habe später einen engen Mitarbeiter von ihm oft übersetzt. Aber weil sie die falsche Herzenshaltung sahen. Und die war nicht brauchbar an der Kanzel, auch nur als Übersetzer. Hat mir gut getan. Wisst ihr, Stolz ist kein kleines Missverständnis, sondern ist der grundsätzliche Irrtum des Herzens. Und vermutlich muss keine Eigenschaft, wenigstens bei mir, ich vermute aber auch bei dir, so häufig und so deutlich korrigiert werden wie die. Jemand hat geschrieben, es ist einfacher für Jesus, Blinde sehend zu machen, die an ihn glauben, als die Selbsteinschätzung der Jünger zu erniedrigen, die nicht wissen, wie blind sie eigentlich sind. Und da sehen wir die wirklich Blinden. Wir wollen den Blick von Jakobus und Johannes jetzt mal weglenken auf unseren Herrn. Und von ihm heißt es in Vers 43, da sagt er von sich, so, also mit dem Herrschen wie die Großen der Nationen soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß werden will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste werden will, der soll aller Knecht sein, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. In der Gemeinde gelten andere Führungsprinzipien als in der Welt. Wahre Leiter sollten immer Vorbilder im Dienen sein. Jemand schrieb, es sind wenige Männer, die Waschschüssel und Handtuch gern zur Hand nehmen, wie unser Herr das getan hat beim letzten Abendmahl. Wer leiten will, der tut das in der Unterordnung unter den Herrn, wenn er seinen Dienst richtig versteht. Er begreift, ich stehe unter diesem Herrn und unter diesem Herrn habe ich eine bestimmte Aufgabe. Und daher werden wir nie groß werden in uns selbst vor den Menschen, weil wir immer wissen, wir dienen nur unter einem Herrn. Nur einer ist groß, nämlich er. Und wenn wir leiten in der Gemeinde, ob wir Kindergruppen leiten und Jugendgruppen leiten oder ganze Gemeinden leiten als Älteste oder Missionswerke leiten oder wie auch immer, wer leitet, der leitet andere ja immer zu Jesus. Und da sollten wir nicht als Herren ankommen, die dem Herrn sagen, guck mal, lieber Herr, da habe ich da so ein einfaches Schäfchen, aber ich, der große Hirte, der hat sie jetzt zu dir geleitet. Wenn wir vor den Herrn kommen, sind wir alle gleich. Das feiern wir bei jedem Abendmahl, deswegen nebenbei ist Abendmahl so gut, weil es uns immer erdet, wir sind nichts Besonderes. Wer leitet, leitet andere zu Jesus und deswegen kommen wir als Diener vor unseren Herrn, der ja der ultimative Diener gewesen ist. Jesus hat nie andere vor seinen Karren gespannt, sondern gedient. Der Text geht aber noch weiter und zunächst habe ich gedacht, ach, das ist ja was ganz anderes, das können wir vielleicht sein lassen. Aber nein, es gehört dazu. Gott macht ja keinen Fehler, wenn er seine Bibel so auf diese Weise zusammenstellt. Und ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, da kommen diese Blinden in Jericho auf Jesus zu. Hier wird nur einer benannt, in Paralleltexten sind es zwei. Und wer hat nicht schon dieses tolle Bild gesehen von diesem begabten Maler, der Kinderbücher illustriert hat? Ich glaube, Kees de Kort oder so ähnlich heißt er, ja, der den Bartimäus gemalt hat mit einem riesigen Mund. Der schreit, was? Die Stimmbänder hergeben. Aber zunächst Jesus. Jesus zeigt, was Dienen heißt. Er war unterwegs um ihn eine große Volksmenge. Da waren Honoratioren um ihn herum, also Menschen, die Bedeutung hatten und die was zu melden hatten. Und dann kümmert er sich um Bettler. Denn Blinde waren Bettler. Die waren ganz hinten. Man hat ihnen den Blick verschlossen, weil man sich vor sich stellte und man hat ihnen gesagt, halt jetzt mal die Klappe. Jesus hat Wichtigeres zu tun, als dein Geschrei anzuhören. Aber Jesus wird zum Diener für Bettler, statt für die Celebrities, die Berühmtheiten unserer Zeit. Und wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, das habt ihr bestimmt, dann ist euch sicher auch aufgefallen, dass der Herr Jesus sowohl den beiden jungen Männern, wie auch den beiden Blinden, die gleiche Frage stellt. Wir haben gelesen, im Vers 36, er fragte sie, Jakobus und Johannes, was soll ich für euch tun? Und jetzt steht der Bartimäus oder die Blinden, je nach Textvariante, und Jesus fragt, was soll ich für euch tun? Genau die gleiche Frage. Aber die unterschiedlichen Antworten sind ja beeindruckend. Die einen sagen, Herr, schau uns an. Wir wären doch genau die richtigen Kandidaten für diese Top-Positionen, die du zu vergeben hast. So 1B-Leiter wollen wir sein. Du bist natürlich schon der Größte, aber wir kommen gleich dahinter. Und hier einer, der sagt, dass ich sehend werde. Er hat geschrien, Herr, erbarm dich über mich. Die haben ihre Not erkannt, weil sie so offensichtlich war. Aber die Not hat sie nicht mutlos gemacht. Sie sind mit ihrer Not zu Jesus gekommen und haben nicht losgelassen, bis sie erhört wurden. Und statt Yes, we can, haben sie geschrien, Herr, erbarme dich. Geschwister, nicht unsere Schwachheit und Unfähigkeit ist unser Problem. Denn wenn wir als Blinde zu Jesus kommen und er sich über uns erbarmt, ist das Erste, was wir sehen, was? Jesus. Das Erste, was Bartimäus sah, war Jesus. Und wenn der Herr uns begegnet, wir zu ihm rufen, Herr, erbarm dich über mich als Leiter des Vereins und was soll man jetzt machen? Und wenn er bei der Kontaktmission, werdet ihr mehr Probleme haben, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Und wirst du immer wieder dastehen und sagen, Herr, we can. Ja, wir haben bestimmt eine Lösung. Wir haben schon so viel durchgestanden, das haben wir alles im Griff. Nein, dann werden wir rufen, Herr, erbarm dich über uns. Nicht die Schwachheit ist unser Problem, sondern wenn wir Jesus nicht vertrauen, dass er sich in der Schwachheit vollenden will. Ich habe dem Herrn schon viel vorgejammert in meinem Leben und Dienst, schon viel. Ich habe ihm schon so oft gesagt, was ich alles nicht kann und wovor ich Angst habe. Ich sage euch, die meisten Leute glauben mir das nicht, aber es ist wirklich wahr. Ich habe oft Angst vor Aufgaben, vor Situationen. Aber das ist nicht das Problem. Meine Angst und meine Unfähigkeit ist doch kein Problem, oder? Nicht für Jesus, für mich schon, aber nicht für ihn. Wenn wir zu ihm kommen. Nicht die Schwachheit ist unser Problem, sondern wenn wir nicht vertrauen, dass er sich in der Schwachheit verherrlicht. Und dass er uns nie einen Vorwurf macht, wenn wir zu ihm kommen. Wir können kommen mit egal welchem Mangel auch immer, mit welcher Schwachheit auch immer, ob in einer Aufgabe oder die Unfähigkeit, heilig zu leben oder was immer deine Unfähigkeit wäre. Deine Schwachheit ist nie das Problem, sondern das Problem ist, wenn wir ihm nicht vertrauen. Es gibt da aber auch ein Gegenstück. Es gibt Menschen, die reden sehr plakativ von ihrer Schwachheit. Die tragen ihre Schwachheit wie ein großes Plakat vor sich her. Schaut mal, wie demütig ich bin, dass ich euch meine Schwachheit jeden Tag unter die Nase reibe. Nein, wir reden mit unseren Schwachheiten über unseren Herrn. Denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und die auf den Herrn vertrauen, die kriegen neue Kraft. Und deswegen werden wir uns auch durch Schwachheiten nicht zurückhalten lassen von einem Dienst. Und wir werden auch nicht in Selbstmitleid versinken. Ach, was bin ich nur ein verarmer, unbrauchbarer Mensch, weil ich doch nicht so begabt bin wie XY neben mir. Nicht die Schwachheit ist das Problem, sondern manchmal ist es unsere Kraft und unsere Fähigkeiten, die das Problem darstellen. Weil wir sie in Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen nutzen und selbstsicher darauf vertrauen, dass wir das schon hinkriegen. Wir dürfen dankbar sein für Begabungen und Geistesgaben, wenn der Herr sie gebraucht. Und das wird uns immer wieder überraschen. Die schönsten Situationen, die ich je erlebt habe, war, als ich im Rückblick überrascht war und mich gefragt habe, Herr, wie ist das gegangen? Wie war das möglich? Keine Ahnung. Ich möchte zum Schluss noch eine Kleinigkeit betonen, die mir aber sehr wesentlich zu sein scheint. Und zwar im Vers 43 und 44 habe ich eine Steigerung entdeckt. Markus 10, Vers 33, so soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer aller Diener. Nächster Vers. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer aller Knecht. Also im ersten Vers, wer unter euch groß sein will, und die Steigerung, wer der Größte sein will, der Erste. Ja, Gott beruft ja manchmal auch Leute, die eine Leitungsverantwortung haben, die er ihnen in die Hand gibt. Wir haben einen ersten Vorsitzenden im Verein und keine fünf. Gut, da gibt es Gott eine Berufung. Gut. Also es gibt eine Steigerung, wer unter euch groß sein will und wer der Erste sein will. Aber in der Antwort gibt es auch eine Steigerung. Denn der, der unter euch groß sein will, der sei euer Diener, griechisch Diakonos, jemand, der einfach dient. Und wer der Erste sein will, der sei euer aller Doulos, das ist der Knecht, der Sklave. Als solcher hat man manchmal die bezeichnet, die auf den Galeeren, auf den der untersten Reihe gerudert haben. Das heißt, je mehr der Herr uns gebrauchen will in seinem Dienst, umso ausgeprägter muss unsere Demut sein vor uns selbst und unsere Bereitschaft, nicht zu herrschen und zu dirigieren, sondern zu dienen. Je größer wir im Reich Gottes werden, umso mehr Demut brauchen wir, umso mehr Dienstbereitschaft, umso mehr Selbstlosigkeit, umso mehr Abhängigkeit Und umso dringender muss dieses Yes, I can in unseren Herzen verstummen, sondern vielmehr der Schrei kommen. Und darf ich euch mal persönlich ansprechen, Klaus und Michael? Diesen Schrei wünsche ich euch oft. Herr, erbarme dich über mich. Ich bin blind, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich tun soll. Denn mit diesem Schrei sind wir nie abgewiesen. Finden wir immer eine offene Tür. Und dann kriegt der Herr alle Ehre und nicht uns. Und da werdet ihr euch ja noch ganz oft wundern, wie das gegangen ist. Das ist eine tolle Erfahrung. Mögen wir Menschen sein, die nicht mit dem Gedanken vor sich stehen, das kann ich schon, sondern dass wir mit dieser Haltung vor dem Herrn stehen, Herr, erbarm dich über mich. Und wenn du Fortschritte machst in deinem Leben mit dem Herrn und er dir einen tieferen Blick gibt in dein eigenes Herz, dann begreifst du umso mehr, wie viel Erbarmen du brauchst. Was für ein erbärmlicher Sünder du aus dir selber bist, der zu nichts fähig ist, was Gott die Ehre macht. Als ich ein junger Kerl war, habe ich die älteren Geschwister immer gehört, die gesagt haben, es ist alles Gnade. Und gedacht, Herr, das ist ein toller, frommer Satz, alles Gnade, hört sich gut an. Aber konnte damit nichts anfangen. Es ist ein bisschen gewachsen, mein Verständnis. Es ist alles Gnade. Herr, erbarm dich über mich. Nur in einem demütigen Dienst finden wir Erfüllung. Denn dann sind wir im Gleichschritt mit unserem Herrn. Und unser Herr war das Lamm Gottes. Er war gekommen als der Diener. Er war gekommen als der, der sich selbst verleugnet hat. Der sich aller Ehre entledigt hat. Und das ist der Herr, der uns ruft, ihm zu dienen. Und da bleibt auf der Ehre, auf der Erde keine Ehre. Auf die Ehre müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wenn wir hier dem Herrn dienen, in der Weise, wie er will, dann kommt sie ganz sicher. Er hat es versprochen. Er hat gesagt, dass es dort Lohn gibt. Er hat gesagt, dass es dort Kronen oder Siegesgrenze gibt, je nach Übersetzung. Mögen wir Menschen sein, die so dem Herrn dienen. In dieser Demut, die nichts für sich selber sucht. In dieser Abhängigkeit von ihm. Herr, erbarm dich, statt Yes, I can. Und dass wir darin wachsen, vom Diakonos zum Doulos. Das ist ein Abwärtswachsen, kein Aufwärtswachsen für unser Empfinden. Lasst uns einen kleinen Moment still werden vor Gott, jeder für sich. Niemand möge bitte laut beten, sondern dass wir, wenn wir es wollen, dem Herrn eine Antwort geben. Und ich schließe dann noch ab. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein überragendes Vorbild. Du, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Schöpfer und der Richter aller Welt, vor dem sich einmal alle Knie beugen müssen, im Himmel und auf Erden. Du bist Mensch geworden, geboren bei armen Menschen, in einer Krippe hineingelegt, verachtet, verfolgt, während deinem Dienst missverstanden und verleumdet und gelästert, verlassen und verleugnet von deinen engsten Mitarbeitern. Hast dich aller göttlichen Vorrechte entledigt und wurdest Mensch genau wie wir. Und wir danken dir für dieses Vorbild, das wir haben dürfen in dir. Danke, dass du uns berufen hast in deinen Dienst. Und je länger wir mit dir leben, desto mehr begreifen wir, wie unverdient das ist. Du hast auch Jakobus und Johannes nicht berufen, weil sie so demütig waren, sondern obwohl sie so stolz waren. Und dann hast du sie in die Hand genommen, geformt und geprägt in deiner unfassbaren Geduld. Und hast aus ihnen so wunderbare Werkzeuge gemacht. Danke, dass du uns genauso lieb hast. Du kennst jeden von uns. Du kennst jeden, der sich vornehm zurückhält im Dienst. Du kennst aber auch jeden, der eifrig ist darin. Du kennst jene, die dauernd Selbstzweifel haben und dich verunehren durch Unglauben. Und du kennst jene, deren Brust vor Stolz schwillt, weil sie glaubten, so viel zu wissen und zu können. Und sie alle nimmst du in die Hand und formst sie und erziehst sie und prägst sie. Aber du hast nur ein Ziel, das allein dir alle Ehre braucht. Du musst manchmal zerbrechen und beschneiden. Du musst uns manchmal sogar wehtun. Du musst unsere Selbstachtung in den Schmutz fallen lassen, wie bei den Jüngern damals. Aber du hast immer nur ein Ziel, Menschen zu etwas zu machen, was dich ehrt. Und ich danke dir für deine unfassbare Liebe und Geduld, die du mit uns Menschen hast. Lehre uns, das immer besser zu verstehen und dir mit ganzer Hingabe zu dienen, so dass du verherrlicht wirst. Wir geben dir die Ehre, Herr. Amen.